Ich habe für dich heute ein arabisches Sprichwort rausgesucht. Aber es ist eigentlich nicht nur für dich, sondern es ist für dich und die gesamte Welt. Willst du dein Land verändern? Verändere deine Stadt. Willst du deine Stadt verändern? Verändere deine Straße. Willst du deine Straße verändern? Verändere dein Haus. Willst du dein Haus verändern? Verändere dich selbst.
Es ist wieder soweit, liebe Menschen. Hier sind Ihre Gastgeber. Simon Schwarz.
Der Blauflassen. Flassen. Was ist los mit mir?
Und Manuel Rubey.
Sagen wir die Essenz, mach es klar, mach einen dramaturgischen Bogen rein und knall es raus. So.
Herzlich willkommen, Manuel Rubey.
Die Stimme, die Sie soeben gehört haben, ist die von Simon Black. Schön, dass wir hier sind.
Schön, dass Sie uns treu geblieben sind. Schön, dass Sie uns immer noch zuhören.
Das ist ein wahnsinnig schönes Zitat gewesen am Anfang, finde ich.
Schön, oder?
Ja. Finde ich auch. Mir wirklich gut gefallen.
Ja.
Ich weiß auch, ein arabisches Zitat fällt mir ein, aus dem Koran. Im Koran steht, wenn das, was du zu sagen hast, nicht schöner klingt als die Stille, dann schweige.
Das ist wirklich ein schönes. Ja. Ja. Wobei das sehr subjektiv ist, gell? Ob man die Stille, viele Menschen empfinden die Stille als furchtbar. Gell? Ich persönlich mag die Stille sehr, wenn wir schon dabei sind.
Mhm.
Ja.
Also dafür redest du aber sehr oft eigentlich.
Ja, aber ich finde Stille, ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber ich liebe die Stille. Also ich bin ja wahnsinnig gerne dann einfach auch allein im Hotelzimmer. Und es ist leise, es ist nichts. Ich liebe sie eigentlich schon. Gehe auch gern spazieren.
Ja.
Und es ist die absolute Stille. Also ich fühle mich ein bisschen bemüßigt, wenn wer da ist, dass ich auch rede, offensichtlich. Ja.
Offensichtlich.
Ja.
Wo sind wir? Apropos Hotelzimmer. Wir sind in einem Hotelzimmer in deinem in Klagenfurt. Und haben
nicht in meinem Hotel, sondern in meinem Hotelzimmer.
Ja, aber ich meine, es wird auch eines Tages dein Hotel sein.
Nein, glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht.
Und jetzt kommt ein bisschen die Sonne raus, Gott sei Dank.
Genau, ja, nachher spazieren gehen hast du vorgeschlagen.
Ich habe es vorgeschlagen, ja, weil wir sehen hier den schönen Wörthersee.
So ist es.
Aus dem Hotelzimmer. Wobei, richtig, also ein bisschen was davon sieht man, nicht viel.
Ja, das ist ein schöner Blick hier. Ja, wir sind in Klagenfurt, wir haben Freitag, Samstag, Sonntag 3 Shows in Klagenfurt gespielt. Der Ingo, der Veranstalter, der sagt, er macht schon lange Kabarett hier, hat noch nie 3 Shows von demselben Künstler oder Künstlerinnen am Stück gehabt.
Ein bisschen Selbstlob gerade, oder
wie? Ja, ein bisschen eine dran. Aber man muss auch sagen, es gibt natürlich, man könnte ja auch in einer größeren Halle eine Show spielen.
Ja,
aber
das stimmt, ja.
Der CEO möchte den Zugang zu den Menschen nicht verlieren und deswegen spielen wir nicht die ganze Richtung.
Also ich finde die relativ groß, ich weiß gar nicht,
wie viele Zuschauer sind. Über 600 waren das jetzt.
Über 600 oder? Ja. Oder 600?
700 glaube ich fast.
700, mhm. Oder? Ich wusste es nämlich gestern Abend nicht genau, wie viele sind. Das ist auf jeden Fall wirklich nicht klein. Weißt du, was mir gerade auffällt? Dieses Hotel ist birkenaffin.
Ja, stimmt. Ein Tisch aus einer Birke.
Und da hinten, weil ich das auch nicht sehe, weil ich ja, wenn ich ins Bett gehe, eigentlich mich hinlege und dann das Rückenteil des Bettes, da sind auch Birken drauf gemalt.
Ich liebe Birken.
Ist das so?
Mhm.
Die Birken wandern angeblich in den Norden ab.
Ich gehe jetzt in den Birkenwald, denn die Pillen wirken bald.
Oh.
Ein Schüttelreim. Ich bin eigentlich gar nicht so ein Schüttelreim-Freund, ist mir gerade eingefallen. Du wolltest aber mir noch unterstellt haben, um das Thema noch abzuschließen, dass das Eigenlob war. Also ich habe mich darüber gefreut. Wenn es komisch ist, tut es mir leid.
Nein, überhaupt nicht. Es ist überhaupt nicht komisch. Ich finde, man kann ja auch ruhiger mal was sagen, weil es einen selber freut und weil man stolz darauf ist. Man darf ja auch stolz sein noch, oder?
Ich freue mich wirklich stolz sehr.
Dass ich darf nicht einmal mehr stolz sein.
1500 Menschen in Kärnten uns an einem Wochenende besuchen.
So ist es. Ich finde das auch toll.
Ich finde das toll.
Ich finde das auch toll. Ich habe das ja auch in der Show erwähnt. Vor 30 Jahren das letzte Mal in Klagenfurt.
Ja, am Stadttheater. Hase, Hase.
Und danach nie wieder in Klagenfurt.
Ich war 2007 am Stadttheater in Klagenfurt. King Lear.
Aber ich überlege gerade, war ich irgendwann nochmal dazwischen? Vielleicht war ich irgendwann mal dazwischen für eine Kinovorführung. Ey, aber ich glaube in Klagenfurt selber. Naja, wie auch immer. Ja, jetzt müssen wir weitermachen, weil sonst langweilen sich unsere ZuhörerInnen und das wollen wir ja vermeiden.
So ist es.
Ja, ich hätte wieder was von den Aliens heute.
Ja, bitte, los.
Was interessiert dich mehr? Die Umfrage, wie glauben Sie, könnten außerirdische Wesen aussehen? Oder was interessiert dich mehr? Leben Aliens unter uns?
Leben Aliens unter uns.
Ja, okay. Also, in der Gruppe bis 35 Jahre glauben 25%, dass Aliens unter uns leben. In der Gruppe 35 bis 54 Jahre glauben 16%, dass Aliens unter uns wohnen. Und in der Gruppe über 55 Jahre, wir gehen hier von gemischten Männern und Frauen aus, von diesen Gruppen.
Gemischten Männern?
Nein, wurscht, von Menschen in der Gruppe über 55 Jahren glauben nur noch 11% an Aliens unter uns. Glaubst du an Aliens unter uns?
Nein.
Ja, bist du also in der Gruppe über 55?
Richtig, das ist ein interessanter Druckschluss.
Nein, ich glaube auch nicht daran. Interessant, oder?
Sehr interessant.
Ist auch interessant, es glauben mehr Männer, 22% Männer glauben daran und bei Frauen sind es nur 17%. 22%, gell, da würde die FPÖ sagen, wieso, wir sind der Mehrheit.
Ja, es ist interessant gewesen, dankeschön. Ich habe auch was Interessantes mit. Ich habe in der Zeit ein Interview mit Francis Ford Coppola gelesen gerade. Das hat mich sehr beeindruckt. Kennst du Francis Ford Coppola?
Ich kenne ihn nicht persönlich.
Nein, ne? Aber du weißt, nicht der Pate,
ja.
Apokalypse Now etc. Ja. Darf ich dich mit ein paar Zitaten konfrontieren? Weil auch immer wieder Menschen schreiben, dass sie gerne wissen würden, wie wir gewisse Dinge in dem Beruf sehen und so. Und er redet auch über Regie führen und Schauspielerei und so. Und das dachte ich, vielleicht könnten wir das als Anlass nehmen, um darüber auch ein bisschen...
Bitte, lese vor, ich bin gespannt.
Dann hat einen neuen Film im Kino, den wir noch nicht gesehen haben, leider. Megalopolis, und dafür hat er sein Weingut verkauft.
Ja, das weiß ich.
Finde ich schon irre, wenn Leute so für ihre Vision alles tun.
Der ist auch nicht so gut gestartet, muss man dazu sagen. Ja,
das mag sein, aber...
Ja, ist ein bisschen schwierig gerade, läuft nicht so gut offensichtlich. Aber wie gesagt, gesehen habe ich auch, ist nur das, was ich weiß darüber.
Würden Sie mir zustimmen, fragt der Redakteur des Zeitmagazins, dass New Rome, also die sozusagen die Realität, in der der neue Film spielt, die Realität abstoßend und zugleich faszinierend ist. Und Coppola sagt, das Faszinierende sind die verschiedenen menschlichen Charaktere, denen man begegnet, die Menschen, die man zusammenbringt. Ich glaube, dass alle menschlichen Errungenschaften, wenn man über die größten Erfindungen spricht, das Rad, die Dampfmaschine, den Buchdruck beim Spielen mit unseren Kindern entdeckt wurden. Und dass die meiste Kreativität beim Spielen entsteht. Deshalb nennt man es ja auch Theaterspiel. Für mich ist das Zusammenkommen von Künstlern und das gemeinsame Spiel, das man als Zusammenarbeit bezeichnet, die Quelle der größten Freude und der größten Kreativität. Wir sind am kreativsten, wenn wir mit unseren Kindern spielen. Dann spricht er über seine Tochter, die ja auch eine sehr erfolgreiche Filmregisseurin ist.
Persönlich bin ich ja von seiner Tochter jetzt regiemäßig nicht so ein wahnsinniger Fan.
Wirklich nicht. Ich fand Lost in Translation ist schon einer meiner Lieblingsfilme.
Das ist sehr lustig und unterhaltsam.
Wirklich ein toller Film.
Ja, das stimmt. Der ist unterhaltsam. Ja, das stimmt.
Nein, das ist mehr als unterhaltsam. Ich finde es wirklich eine Perle.
Ah, wirklich?
Ja. Wenn Sie die Schauspieler von heute mit denen von früher vergleichen, denken Sie, es gibt eine Veränderung? Haben die Schauspieler ihre Star-Power verloren? Das glaube ich nicht. Über solche Begriffe wie Star-Power denke ich nie nach. Wenn die Leute sagen, dass der Regisseur die Auftritte aus den Schauspielern herausholt, das ist nicht wahr. Der Regisseur ist wie ein Coach, der nur dazu da ist, etwas zu sagen, was hilfreich sein könnte. Aber es sind die Schauspieler, die es tun. Aus welchem Bereich kommen die besten Filmemacher? Es sind nicht Schriftsteller oder Redakteure oder Fotografen, sondern Schauspieler. Das finde ich interessant, weil das einige sagen. Ich kann mir das auch vorstellen. Also ohne jetzt unseren Beruf, zu dem wir auch sehr ambivalent stehen, sozusagen hier größer zu machen, als er ist. Aber ich glaube, dass die Schauspielerfahrung für Regie führen sehr, sehr hilfreich sein kann. Ich glaube, ich könnte gut inszenieren, nicht aus ästhetischen Gründen, das fehlt mir das filmische Wissen, aber ich glaube, ich könnte Menschen weiterhelfen, wie sie das spielen sollen. Ich könnte aus ihnen was rausholen. Das glaube ich schon. Wie siehst du das?
Führt er da irgendwelche Beispiele an, wenn er von größten Regisseuren und Regisseurinnen spricht, die vom Schauspiel kommen? Oder habe ich das einfach falsch verstanden?
Das hast du, glaube ich, nicht falsch verstanden.
Weil mir fällt da jetzt nicht wirklich eine Schauspielerin oder ein Schauspieler ein, den ich jetzt zu den großen Meistern zählen würde oder Meisterinnen.
Ich habe Ethan Hawke sagt, was ihn, da habe ich auch in einem Interview gelesen, der sagt was Ähnliches. Ich habe jetzt die Liste auch nicht parat, aber es gab dann wohl ein paar. Das holen wir nach, da recherchieren wir weiter. Ja. Wie holen Sie das Beste aus Schauspielern heraus? Sie haben in der Vergangenheit erwähnt, dass Sie zum Beispiel für Marlon Brando in Der Pate und in Apocalypse Now Requisiten aufgestellt haben. Mal haben Sie ihm eine Salami hingelegt, für eine andere Szene haben Sie ihm eine Katze in die Hand gedrückt. Und er sagt, man holt das Beste aus den Schauspielern heraus, indem man versucht, alles mitzubringen, was sie brauchen könnten und sie gut genug kennt, um zu wissen, was für sie nützlich ist und was nicht. Aber das ist unterschiedlich. Einige Schauspieler wie Marlon waren sehr empfänglich für Requisiten. Wenn man ihm eine Katze in die Hand drückte, sagte er nicht, was soll ich damit machen. Er nahm sie einfach auf den Schoß und begann mit ihr zu spielen. Gene Hackman erzählte mir, dass er in French Connection mitspielte und sagte, er habe keine Ahnung, wer sein Charakter sein solle. Gene Hackman spielte in French Connection den Polizisten Jimmy Doyle, einen harten, charmanten, aber auch verlotterten Burschen. Er hatte einen komischen Hut, aber er wusste nicht, wer seine Figur ist. Eines Morgens nahm er einen Donut, tauchte ihn in den Kaffee bis hinein und warf den Donut auf den Boden. Und jemand sagte, das ist dein Charakter. Und dieser jemand war der Regisseur des Films, Billy Friedkin. Hackman sagte später, das war alles, was ich brauchte, um zu wissen, was der Charakter ist. Ein Schauspieler braucht nicht viel, aber die richtige Andeutung zur richtigen Zeit kann sehr helfen.
Ja, das würde ich jetzt wiederum zu 100% unterschreiben.
Mhm.
Ja?
Das dachte ich mir.
Also das würde ich jetzt wirklich zu 100% unterschreiben. Ich bin auch einer, der mit Requisiten gerne spielt.
Ja, ich auch.
Das ist der Spieltrieb, glaube ich, tatsächlich. Ja? Also das ist ein Unterschied. Gell? Ich finde, das ist ja auch bei der Herangehensweise. Es gibt ja die, die zu Hause sich schon alles vorbereiten, ich habe das ein paar Mal erlebt, die wirklich alles vorbereitet haben und genau wissen, was sie vorhaben, und dann sind sie in dem Umfeld, in dem Neuen, das man ja vorher noch gar nicht gesehen hat und nicht kennt, weil man ja erst am Tag des Drehs dann dieses Motiv erlebt und wahrnimmt, und dann stehen sie da und sie leben da drinnen gar nicht. Mhm. Das ist mein Eindruck oft gewesen, dass sie dann gar nicht leben. Machen sie vielleicht irgendwas technisch sehr Brillantes, ja, aber es ist tot und leblos, weil sie den Raum nicht mitnehmen, weil sie nicht in diesem Raum, in dem wir uns befinden, in der Situation wahrnehmen können. Ja, das finde ich, glaube ich, auch das Grundproblem von Schauspielschulen, die ausschließlich auf Theater ausgelegt sind, weil auf einer Bühne, in einer Kunstwelt was herzustellen mit 3 Monaten Proben vorher, ist was anderes, als alleine zu Hause im Kopf eine Figur zu kreieren und sie dann zum Leben erwecken, wenn man in der Situation, in dem Umfeld, an dem Tag, in der Sekunde ist und es auch nur da die eine Möglichkeit hat. Das sind zwei unterschiedliche Dinge und brauchen unterschiedliche Herangehensweisen, wie ich finde.
Mhm.
Deswegen finde ich auch immer wieder sehr unterschiedlich, wie die Leute spielen. Ich gehöre ja zu denen, die den wenigsten Menschen die Figur abnimmt im deutschsprachigen Film- und Fernsehgeschäft.
Ja, ich weiß, das sagst du immer.
Mhm.
Aber die Frage ist halt, wie man eine Figur auch definiert. Bin ja da eher auch bei dem Beispiel, also wenn der in einen Donut reinbeißt und sagt, jetzt weiß ich, was die Figur ist, dann ist es ja auch ein Augenzwinkern und das ist auch ein bisschen, heißt ja auch ein bisschen die Figur, was soll das sein?
Also das glaube ich nicht. Ich glaube schon, da nimmst du viel mehr mit. Das ist tatsächlich so.
Du meinst, das ist nur ein Türöffner
zur Figur? Das ist nur ein Türöffner zu etwas. Das ist ein Türöffner zu einer Vorstellung, ja. Und dann weißt du, ah, okay, klar, jetzt kann ich mir was vorstellen, jetzt kann ich greifen. Oft siehst du eine Figur auf der Straße und denkst dir, ah, so müsste das sein. Weil das ist, also so geht es mir zumindest, ich habe in meinem Leben noch nie es geschafft, das, was ich beim Lesen eines Drehbuches mir vorstelle, das auch umzusetzen und zu spielen. Mir ist es noch nie gelungen. Vielleicht gibt es solche Wahnsinnigen, die der Meinung sind, es ist ihnen gelungen.
Nein,
ich bezweifle es aber, weil die Fantasie Diskrepanz sicherlich größer ist.
Und das kann man nicht erreichen.
Glaube ich eben auch nicht, dass man das erreichen kann. Also das glaube ich überhaupt nicht. Aber vielleicht gibt es welche, die das behaupten. Nein.
Mhm.
Ich glaube eben, dass es wirklich so Kleinigkeiten sind und das hilft dann alles. Ja.
Aber Sie sind ein Regisseur, der seine Vision sehr stark kontrollieren will. Nein, ich kontrolliere sie nicht so sehr, sondern ich versuche, die Zusammenarbeit zu inspirieren. Einige der besten Dinge in meiner Arbeit waren nicht meine Idee. Es waren meine Mitarbeiter, die sie entwickelt haben. Sie können mich fragen, nun, wessen Idee war es, dies oder jenes zu tun? Und wenn es meine Idee war, werde ich es sagen. Aber sehr oft war es nicht meine Idee. Ein Beispiel? Es gibt eine berühmte Zeile im Paten, wo Clemenza sagt, Leave the gun, take the cannoli. Lass die Waffe liegen, nimm die Cannoli, ein sizilianisches Gepäck mit. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das hat Richard Castellano, der Clemenza spielt, einfach gesagt. Finde ich auch schön, weil viele ja auch noch immer von diesem erhärteten Eigengenieverdacht ausgehen. Und also es ist mein Film und meine Leute meine. Und nein, also Film ist, das liebe ich auch so, ist einfach Teamarbeit. Und die Regie ist ja eh die, die die Lorbeeren bekommt, auch zu Recht, weil sie auch die Verantwortung hat.
Ja, weil sie dann die große Vision haben muss auch, genau, wir nur ein Teil dessen sind, das ist schon okay, finde ich auch. Ja.
Mhm.
Aber ich sehe das auch so, es ist schön zu hören, weil er ja wirklich ein Teamplayer ist und wir ja immer für Team kämpfen und nicht für diese toxischen Eigenleistungen. Nenne ich jetzt einfach mal so, toxische Eigenleistungen in der Kunst.
Toxische Eigenleistungen in der Kunst. Die Frauen in Megalopolis sind nicht passiv, sondern folgen ihren sexuellen Interessen selbstbewusst. Die Frau von Cicero ermahnt ihren Mann, sag nicht Womanizer, also das klingt so, als ob Frauen nichts damit zu tun hätten. arbeiten. Ist das eine Kritik oder ein Spiegelbild der heutigen Sexualmoral? Es ist eine Reflexion. Unsere Geschichte ist nur 6.000 bis 10.000 Jahre alt. Über die Zeit vor 10.000 Jahren gibt es keine schriftlichen Zeugnisse, von denen wir wissen. Wir wissen nur von einer Periode, die man Zivilisation nennt. Es ist möglich, dass wir davor in Matriarchaten lebten. Es gibt einige Theoretiker, die das glauben. Ich glaube, dass wir ursprünglich in einer eher egalitären Gesellschaft lebten und dass Frauen sehr gute Führungskräfte sind. Für diese Periode interessiere ich mich.
Da gebe ich ihm zu 100% recht und verweise auf die eine Folge, wo ich das mit diesen Jäger und Sammlerinnen vorgelesen habe, was da die Wissenschaft herausgefunden hat. Ja. Und da spricht ja einiges dafür, dass dieses Rollbild, das wir haben, tatsächlich ein sehr stark geprägtes, modernes Bild ist. Ja.
Rollenbild meinst du?
Habe ich nicht Rollenbild.
Rollbild hast du gesagt.
Was habe ich gesagt?
Ein Rollbild.
Also ich wollte Rollenbild sagen.
Ein schönes Bild, aber ja. Es bedeutet vielleicht was anderes. Ich wollte mich nicht über dich lustig machen.
Gott. Nein, das ist auch nicht, ich dachte auch, dass ich Rollenbild gesagt habe und nicht Rollbild gesagt.
Außerdem freue ich mich immer, wenn es wieder Mini-Synapsen kommen.
Außerdem, ja. Aber bei Rollbild würde ich eher an einen Vortrag denken, wo bei Kongress, weil wir ja auch in einem Kongresshotel hier wieder sitzen und da gibt es ja immer diese Rollbilder, wenn du vorbeigehst mit meinem einchecken bist und merkst, aha, da ist wieder irgendwie ein Kongress hier, da treffen sich jetzt wieder die, weiß ich nicht, Versicherungsmakler für irgendwas, was auch immer das dann ist. Und dann haben sie immer so Rollbilder. Das ist ein kleiner Kasten, den transportieren sie, da machen sie unten einen Ständer raus, zack, zack, aha. So wie bei einem Notenständer und dann ziehen sie das hoch und dann wird das eingehängt und dann ist es ein Rollbild.
Sehr schön.
Ich weiß nicht, ob es so heißt, aber ich nenne es Rollbild. Ich habe jetzt noch eine andere Frage, die bitte. Mein ADHS getriggert hat. Auf der Rückseite von dem Artikel ist ein Bild von einem männlichen Ohr mit einem Ohrring. Was ist das? Das ist nämlich ein hübscher Ohrring.
Das ist ein hübscher Ohrring, aber das ist schon der nächste Artikel. Da geht es um einen Krabbenfischer.
Ah, das ist nämlich ein Boot.
In Norddeutschland.
Gefällt mir sehr gut, der Ohrring.
Der ist wirklich ein schöner Ohrring. Ja. Das ist wirklich eine komplett andere Geschichte, die damit jetzt wirklich zu weit führen würde.
Ja,
ich habe noch ein letztes. Er gibt dem dann offensichtlich jungen Redakteur des Zeitmagazins dann noch den Ratschlag, dass er Kinder kriegen soll. Weil das irgendwie das für ihn das Schönste ist, dass er mit seinen Kindern Zeit verbringen konnte und auch immer noch tut. Und dann fragt der Redakteur, ist das Ihr Ratschlag an mich? Und Coppola sagt, ja. Sie werden glücklich sein, wenn sie alt sind, denn dann werden sie Enkelkinder haben. Ihre Kinder sind ihre Juwelen, die Enkelkinder sind die Dividende und die Urenkel sind die Unsterblichkeit.
Ja.
Pathetisch, aber irgendwie schön.
Das stimmt ja auch. Ich meine, wie können wir denn ein Weiterleben tatsächlich zu 100% garantieren? Sicher nicht durchs Paradies, oder? Sondern am ehesten durch ein gutes Verhalten den Mitmenschen in unserem Umfeld gegenüber. Oder? Dass wir in Erinnerung bleiben.
So ist
und deswegen
es.
Die Urenkel. Wenn wir den Urenkeln, die mich vielleicht gar nicht kennengelernt haben, glaube ich jetzt einmal, dass ich das jetzt nicht hinkriegen werde, dann bin ich halt offensichtlich in guter Erinnerung geblieben. Wobei die Urenkel von Hitler und Stalin, von Stalin weiß ich nicht, gibt es, von Hitler gibt es nicht, weiß ich nicht.
Es gibt ein ganz tolles Buch von mir dazu, die Kinder der Nazis. Also wenn ich das rausfinde, gebe ich das in die Shownotes. Das ist faszinierend. Ja. Mit diesen, also Goebbels, Hitler, also wenn diese Leute sozusagen, du bist der Urenkel und musst damit irgendwie zurechtkommen.
Also die erinnern sich natürlich auch noch. Also man kann sich auch negativ natürlich an Menschen erinnern. Aber wir gehen jetzt vom Positiven aus.
Wir gehen vom Positiven aus und da fällt mir ein, wenn mir das gerade sozusagen gestern in den Insta-Feed reingeclasht ist, Luis Enrique, Barcelona, Trainer und Fußballer, seine 9-jährige Tochter ist an Krebs verstorben.
Wirklich?
Und er hat ein unglaubliches, geht gerade durch die Weltpresse, ein unglaublich berührendes Interview dazu gegeben, wo er sagt allen, nein, wir sind dankbar, dass wir 9 Jahre mit ihr hatten. Wir müssen die Bilder von ihr aufhängen, wir haben hunderte Videos auf den Handys, wir müssen die Videos zeigen, wir müssen das spielen. Sie ist da gewesen und darüber sollen wir uns freuen. Ich finde das
toll.
Ich finde das unfassbar.
Ja, das ist wirklich unfassbar, ja. Was für eine Stärke. Unfassbar.
Was für eine Stärke.
Wahnsinn, aber es ist natürlich ein toller Umgang damit, dafür Danke zu sagen, was da war, anstatt diesen Verlust nur im Traurigen zu sehen. Ist trotzdem unerträglich traurig.
Natürlich.
Ja, aber haben wir auch schon oft darüber gesprochen, wie wir zwei da unfassbar getriggert werden vor Angst und Panik.
So ist es.
Danke für diese, das ist schon interessant. Es ist wieder soweit, oder?
Es ist soweit.
Darf ich drehen?
Bitte dreh du.
Meine größte Angst aktuell.
Wir haben ja gestern ein bisschen über Angst gesprochen, gell? Und ich stelle fest, je schlimmer und je größer die Krisen werden, je weniger Angst habe ich, je mehr Zuversicht ziehe ich daraus.
Das ist schön.
Kann dir das noch nicht so richtig erklären, warum. Aber ich habe viel in der Nacht darüber nachgedacht. Mhm. Da habe ich den Eindruck, es setzt ein bewusstes Dagegengehen ein, aber nicht ein naives Weginterpretieren. Mhm. Also möchte ich nicht missverstanden werden.
Von mir wirst du nicht missverstanden. Ich weiß, was du meinst und...
Wie hätte ich mal gesagt zu dir, du hast in mir niemanden, der dich...
In mir hast du niemanden, der dich versteht. Mir fällt bei der Angst auch wieder das wunderbare Gespräch mit dem Professor von letzter Woche ein, weil ja, da natürlich auch uns einige, also möchte ich gar nicht vorgreifen, aber ich denke sehr viel, wir haben auch geschrieben mit ihm, er wird ja auch nächstes Jahr, wir werden mit ihm eine Sendung machen, das habe ich jetzt vereinbart, wir freuen uns sehr, Herr Professor, er hat auch mit seinen Studierenden über uns gesprochen, was ich auch ganz rührend fand, und er hat uns halt so viele Beispiele, die angsteinflößend sind, genannt, dass ich da seither viel drüber nachdenke.
Ich würde mich aber, bevor wir gerne in eine Vorlesung setzen bei ihm vorher und dann über diese Vorlesung mit ihm reden.
So ist es.
Aber ich habe auch noch andere Pläne.
Die du jetzt nicht darlegen möchtest.
Nein.
Gut, hast du auch ein Thema vorbereitet für heute oder machen wir eine ganz knackige, kurze Folge? Wir sind schon 25 Minuten, wir können auch schon...
Wir haben wahnsinnig viel noch vor, wir können jetzt nicht uns... Wir haben ja schon wahnsinnig viel gesprochen.
Ja, ja, ich habe auch keinen Vorwurf.
Wir haben ja auch noch eine Rubrik.
Ja, bitte.
Wir haben ja noch ganz viele andere Sachen. Also wir haben ja wahnsinnig viel vor.
Gute Nachrichten.
In Stuttgart wird erstmals eine Straße mit Bioasphalt aus Cashewkernschalen gebaut. Ist interessant, oder?
Sehr interessant.
Das ist ein Startup, ja. Und das nutzt die Flüssigkeit aus dieser Schale als nachhaltiges Bindemittel anstelle von Bitumen aus Rohöl. Und der Asphalt reduziert CO2, spart Energie, stinkt weniger und hält länger.
Toll.
Dann noch eine gute Nachricht. Der Blauflossen-Thunfisch aus der Nordsee ist nämlich jahrzehntelang verschwunden gewesen und jetzt wird der Fisch wieder häufiger auf seiner Wanderroute zwischen dem Mittelmeer und der Nordsee gesichtet. Und Grund dafür sind strengere Fangquoten. Das Fangverbot hat offenbar dazu beigetragen, den Bestand wieder hoch zu erhöhen. So, jetzt habe ich es.
Wenn du versuchst,
wahnsinniges
zu lesen und es gleichzeitig frei zu interpretieren, ich glaube, es ist
eins
zu
viel. Total.
Also entweder
lese ich es oder ich interpretiere es.
Oder mach dir Stichworte und erzähl's uns.
Ja, danke. Vielleicht muss ich doch noch zu einem, wie heißen Sie, Keyspeaker gehen, damit ich
es Keynote-Speaker.
Keynote-Speaker, danke.
Was ist die Essenz der Geschichte?
Ich muss in die Schule noch einmal. Hawaii hat den Verbot von Tiefseebergbau beschlossen. Finde ich super. In den Gewässern um Hawaii. Verboten. Zack, finde ich schon mal super, ja. Und auch interessant, der Seegerichtshof in Hamburg bestärkt die Rechte der kleinen Inselstaaten auf mehr Klimaschutz. Das heißt, jetzt ist es offiziell, dass der menschengemachte Ausstoß von Treibhausgasen eine Form der Meeresverschmutzung ist. Und das ist wichtig für diese kleinen Inselstaaten, die ja wirklich extrem bedroht sind von der Klimakrise, um Klagen einzureichen. Das ist sehr wichtig. Finde ich auch toll.
Heldinnen der letzten Tage.
Ich habe vor ein paar Tagen im Park, als ich mit dem Hund spazieren war, ich habe eine junge Heldin, das ist eine Teenagerin gewesen, die zu ihrer Mutter den schönen Satz gesagt hat, schrei mich nicht an, ich bin ein Wunschkind.
Schrei mich nicht an, ich bin ein Wunschkind.
Ja, das fand ich super.
Warte, ich drehe noch einmal.
Bitte.
Fehler, Fehler,
Fehler. Gut, hast du Fehler entdeckt bei dir selbst oder beim Hören der Folge oder soll ich mit den Reaktionen beginnen?
Ich denke immer Fehler. Und ich entdenke auch Fehler. Ich entdecke immer Fehler. Aber bitte fang an.
Die Elke schreibt uns, Burschen, tut's vom Käppeln ein bisschen genauer recherchieren und schickt uns einen Link. Das ist in der Formel 1 Geschichte sehr wohl einige Frauen bereits in der Formel 1 gab. Ich gebe diesen Link sehr gerne in die Shownotes. Freue mich. Du wolltest aber trotzdem eigentlich auf einen Missstand hinweisen, dass die Formel 1 und der Motorsport eine wahnsinnige männerdominierte Welt ist und dass du eigentlich es gut gemeint hast und sozusagen nur ein paar Fakten nicht wusstest. Aber die Stoßrichtung ist ja völlig klar. Sie, liebe Elke, Sie können nicht ernsthaft behaupten, dass es da irgendwie ein Abbild der Gesellschaft ist, sondern es ist einfach ein Machosport immer noch fertig. Und das wollen wir gerne ändern, vor allem seit wir Sophia Flörsch kennengelernt haben.
So ist es. Und ich muss auch noch was dazu sagen, weil ich habe dann recherchiert, weil ich dachte wirklich, es gab noch nie eine Frau in der Formel 1. Es gab schon mal ein paar Frauen in der Formel 1. Es ist aber mitnichten so, wie es in diesem Link drinnen steht, dass es, glaube ich, 5 oder so Frauen in der Formel 1 gab. Es gibt einige Testfahrerinnen, es gab viele Fahrerinnen, die es versucht haben, die Qualifikation zu schaffen. Schlussendlich sind zwei Frauen in der Formel 1 Rennen gefahren und es gibt überhaupt nur eine Frau, die es auf Weltmeisterschaftspunkte geschafft hat in der Formel 1. Also es gibt wirklich genug Grund zu käppeln darüber, denn dass es nur eine Frau gibt, die Weltmeisterschaftspunkte in der Formel 1 geschafft hat und zwei Frauen überhaupt nur, also die Qualifikation haben mehr geschafft, aber ins Rennen, ja. Also das ist eben schon nochmal ein Unterschied. Und es geht bei der Formel 1 in Wirklichkeit auch viel mehr darum, dass man ein Abbild schafft, dass man eine Frau hat, die stabil in jedem Rennen in einem guten Stall mitfährt und nicht in irgendeinem Stall mitfährt, wo sie die Qualifikation kaum hinbekommt, sondern eben gut ausgestattet ist, mit einem anständigen Budget da antreten kann und nicht unter ferner Liefen als Quote irgendwo mitläuft.
Fährt sie in einem Stall mit oder in einem Stall?
In einem Stall.
Okay. Gut, der Frederik schreibt, dass ich hätte eine kleine Ergänzung zum Thema Gleichberechtigung im Sport bzw. Sportarten, in denen Mann und Frau gegeneinander antreten. Während meiner Ausbildung hatte ich eine Kollegin, die der Ballsportart Korfball nachging, welche etwa dem Basketball ähnelt und somit eben ein Mannschaftssport ist. Diese Sportart, so konnte ich durch die Arbeitskollegin erfahren, kommt ursprünglich aus den Niederlanden. Das Besondere und durchaus Erwähnenswerte beim Korfball ist, dass Männer und Frauen gemeinsam in einem Team zusammen antreten. Ich kenne bisher keine andere Sportart, in der dies auch der Fall ist. Korfball erfährt nur eben keinerlei Meldungen in der Sportpresse, da es wohl nur sehr wenige Mannschaften in Deutschland gibt. Liebe Grüße, Frederik.
Spannend.
Ja, hast du spannend. Ich habe das ausgecheckt und finde das natürlich toll von der Idee, weil das natürlich genau in die Kerbe schlägt, die uns wichtig ist. Es ist nur so, als Basketballpurist finde ich es ein bisschen einen Abklatsch. Es ist ein Plastikkorb ohne Brett und der steht sozusagen nicht am Ende des Feldes, sondern in der Mitte des Feldes oder man kann von allen Seiten reinwerfen und das hat mir jetzt nicht sehr gefallen, weil ich aber einfach Basketball so liebe und diesen Sport einfach zu Ende gedacht finde und trotzdem finde ich es gut.
Toll, wenn man herausfindet, dass es da noch andere Sportarten gibt, die man überhaupt nicht am Schirm hat.
So ist es. Schön, ne? Und dann gibt es wahnsinnig viele Reaktionen zum Thema Mathematik. Da müssen wir, glaube ich, wirklich mal eine Folge machen, weil es triggert die Menschen sehr, verstehe ich.
Gibt es mehr Reaktionen, die dir da recht geben?
Ja, es gibt in dem Fall mehr Reaktionen von denen, die sich auch belästigt fühlen von Mathematik. Ich fühle mich von vielen belästigt, merkst du, Religion, Mathematik. Ja. Es waren auch drei oder vier Mütter, die sozusagen mit ihren Kindern mitleiden. Also es ist schon ein relativ klares Übergewicht der Mathematik-Leidenden.
Ja, aber das heißt ja nicht, weil die Leute leiden, dass man es deswegen abschaffen muss.
Nein, aber ich möchte gerne unsere Hörerinnen zu Wort kommen lassen und deswegen lese ich jetzt eines vor von der Nathalie, die seit inzwischen 8 Jahren, hat sie sich wahrscheinlich ausgerechnet, kleiner Gag von mir, in Lunz am See wohnt. Ich bin seit Beginn eine treue Hörerin, möchte mir jetzt zum letzten Thema Mathe als Freifach für die Oberstufe einbringen. Ich als Mutter eines absolut talentfreien Kindes bezüglich Mathematik kann hier Manuel nur beipflichten. Es sollte in der Oberstufe wirklich frei wählbar sein, ob man sich hier vertiefen möchte oder nicht. Ab der 3. Klasse im Gymnasium musste er sich fast ausschließlich dem Fach Mathematik widmen, das ihn weder interessiert hat, noch ihn irgendwie weitergebracht hat. So viel Zeit und verdammt viel Geld haben wir investiert. Schon klar, dass man Mathe bis zu einem gewissen Grad können muss, aber es sollte doch die Intensität wählbar sein. Ich denke, in diesem Sinn wäre es schön, all jene untalentierten Mathe-Schüler sich nicht ausschließlich mit ihrer Schwäche jahrelang herumschlagen müssen, sondern sich ihren Stärken widmen können. Und dann schickt sie noch ein Bild. Heute geht ein weiterer Tag zu Ende, an dem ich a plus b Quadrat ist a Quadrat plus 2ab plus b Quadrat nicht benutzt habe.
Ja,
ich finde, das trifft den Kern, deswegen habe ich das rausgesucht, weil es wird so überdimensional groß und das kenne ich aus meiner Vergangenheit, das kenne ich ein bisschen auch von meinen Kindern, obwohl die viel talentierter sind als ich, dass man dann so unnatürlich viel von den Ängsten und schlaflosen Nächten und Panik vor der Matura, noch gar nicht zu sprechen, dass du einfach Nachhilfe brauchst, urviel Zeit investierst, keine Zeit hast, den Leidenschaften nachzugehen, den Dingen, wo du vielleicht wirklich Talente hast, weil Mathematik einfach so ein Riesending ist und weil es einfach offensichtlich nicht gut vermittelt wird sehr oft. Vielleicht ist es einfach daran zu suchen. Ja?
Okay, ich nehme nur den letzten Punkt von dir, dass es nicht gut vermittelt wird und dass wir vielleicht in der Pädagogik ein bisschen ansetzen müssen, dass wir es anders unterrichten. Aber ich spreche mich nach wie vor zu 100% aus, dass es elementar wichtig ist, verschiedene komplizierte Mathematik psychologische Zusammenhänge zu verstehen, weil wir in unserer Gesellschaft vor großen naturwissenschaftlichen Veränderungen stehen, die wir den Menschen nicht beibringen können, wenn sie keinerlei mathematisches Verständnis dafür aufbringen können. Es gibt natürlich auch von denen welche, die sagen, okay gut, ich verstehe es nicht, aber wenn du das sagst, dann glaube ich es. Es gibt aber eine Mehrzahl inzwischen an Menschen, die der Meinung sind, das ist ein Blödsinn, was ihr da sagt, das stimmt alles nicht. Und wir haben kein Narrativ mehr, und Mathematik ist ein Narrativ, das nicht anders zu interpretieren sind. Es gibt verschiedene Lösungen, zu einem Ergebnis zu kommen, ja. Aber es ist nicht anders zu interpretieren, weil es gibt ein Ergebnis in der Rechnung und das stimmt oder stimmt nicht. Das ist relativ klar festzustellen, ja. Und deswegen finde ich es wirklich wichtig, dass man Mathe hat. Aber das sind keine Argumente für mich, zu sagen, du bist nicht talentiert. Da ist das Argument für mich eher, naja, dann müssen wir daran arbeiten, dass wir diese Menschen, die da solche Schwierigkeiten haben in Mathematik, anders abholen und dass wir dieses Fach anders unterrichten. Das ist für mich das einzige Argument, das zählt. Aber sicher nicht, na, das verbraucht zu viel Platz und der ist eh untalentiert und heute habe ich wieder nicht a Quadrat plus b Quadrat bla bla bla. Zum Rechnen habe ich nicht gebraucht. Und das geht's auch nicht. Sondern es geht darum, dass uns Menschen, die das wirklich gut können, Dinge erklären können, die uns dann sofort einleuchten und wir unser Handeln danach ausrichten können und verstehen, okay, warum und wieso. Wir werden verstärkt mit KI in Berührung kommen. Wir kommen verstärkt mit Algorithmen in Berührung. Das ist alles Mathematik. Wenn wir das nicht verstehen, dann werden wir es auch nicht in den Griff bekommen.
Danke. Ich habe noch ein letztes E-Mail, leider hier wieder den Namen nicht mit rauskopiert. Es tut mir sehr leid. Ich möchte es trotzdem kurz vorlesen. Was könnte alles eine Putzerei sein? Das Wirtshaus, finde ich, passt schon, denn dort verputze ich gute Sachen. Mhm. Oder eine Praxis nur für professionelle Zahnreinigung würde ich Putzerei nennen. Oder ein Bekleidungsgeschäft, in welchem man herausgeputzt wird. Und natürlich die Firma für Fassadenrenovierung, die Verputzer.
Na, sehr schön. Sehr schöne Vorschläge, ja. Und das auch die Gastro natürlich viel spannender. Nicht das Ausputzen des Magens, sondern etwas zu verputzen. Ja, finde ich gut. Gefällt mir sehr gut.
Crunch Time.
Da ist sie schon.
Ich habe noch ein bisschen unnützes Wissen in der Crunch Time zum 24. Oktober. Mhm. Am 24. Oktober 1931, und jetzt tue ich ein bisschen ein Ratespiel für dich daraus machen, wurde jemand wegen Steuerhinterziehung zu $50.000 Strafe und 11 Jahren Gefängnis verurteilt. Wer könnte das sein? Und ich sage dir noch was dazu. Es war jemand, wo man nie geglaubt hat, dass man ihn wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis bringt, sondern eher wegen Mord und kriminellen Machenschaften.
Wahrscheinlich ein Mafia-Boss.
Ja, und zwar der in der Geschichte schlechthin.
Al Capone.
Aus Chicago. Al Capone, ja,
genau. Al Capone, interessant. Ja,
ist lustig. War am 24. Oktober.
Ja, er hätte es ein paar andere Gründe auch gegeben, ihn einzubuchten.
Ja, 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 aber das hat, da haben sie ihn nicht dingfest machen können. Und mit Steuerhinterziehung haben sie ihn da ja dann irgendwie erwischt. Gibt's ja auch, glaube ich, 2 Filme sogar darüber, aber wurscht. Und am 24. Oktober, und das wird dich jetzt wirklich triggern, dich als Sportfanatiker, am 24. Oktober 1857 weltweit der erste Punktal Punktal gegründet. In England. Was könnte es sein? Was wurde da erstmals...
Offizielle Fußballclub,
Ja, der erste Fußballverein.
Verband wahrscheinlich, oder?
Nein, der erste Fußballverein wurde am 24. Oktober 1857 mit dem englischen FC Sheffield. Das interessiert dich doch, oder?
Das interessiert mich sehr. Und der 24. Oktober, und darüber bin ich gestolpert, ist der Hol dir deine Zeit zurück-Tag.
Ja, das ist schwierig. Wie machen wir das?
Wie soll das gehen? Ich weiß schon, was ungefähr gemeint sein könnte, ja.
Ja.
Dass es wahrscheinlich darum geht, die Lebenszeit besser zu nützen etc. Aber ich sage Ihnen, auch hier bin ich wissenschaftshörig, es wird nicht gelingen. Die Zeit, die vorbei ist, wird man sich nicht zurückholen können.
Ja, also in die Zukunft könnte man theoretisch schon, mathematisch oder physikalisch, aber in die Vergangenheit weiß ich jetzt nicht.
Achso, du meinst, die zukünftige Zeit kann man sich zurückholen? Ja, das wäre ein Ansatz. Ansonsten, wir haben von unserer Freundin Alice gesprochen.
Ja.
Die hat uns geschrieben, um es noch einzugrenzen, Chorea Huntington heißt die Krankheit.
Mhm.
Also wir suchen Neurologinnen, Therapeutinnen, die sich damit auskennen, eine Erbkrankheit. Bitte melden Sie sich bei uns, postet@schwarzundruber.com, wenn Sie helfen können oder wollen.
Ja.
Dankeschön.
Dankeschön.
Mir hilft's, dass du da bist. Das war es schon fast.
Das glaube ich, mir hilft es auch, dass du da bist, weil es wäre schwierig, heute ohne dich aufzutreten.
Ja, es würde dir gelingen, dir würde schon was einfallen. Mach ich mir keine Sorgen. Aber
ja, aber es ist, zu zweit ist das Leben schöner.
Ich finde auch.
Ja, genau. Also es soll jetzt nicht despektierlich unseren Frauen gegenüber gängen, dass nur wir zu zweit das Leben schöner haben. Nein, natürlich nicht.
Natürlich nicht,
aber das ist im Allgemeinen gesprochen.
Ich kann dich beruhigen, kein Mitglied unserer beiden Familien hört den Podcast mittlerweile immer noch bis zum Ende an.
Stimmt.
Also ist völlig sinnlos. Wenn du jetzt Komplimente machst, ist es für nichts. Die werden es nicht hören. Es ist völlig überflüssig.
Gut. Das ist eigentlich eine rechtsfreie Zone für uns.
Wir können was mittlerweile
kennt
keine
man sagen. Können wir alles erzählen.
Alles können wir dazu. Gehen wir zum Ursprünglichen zurück. Wir wollten eigentlich den Buddhismus-Podcast machen. Eigentlich.
Ja, stimmt. Sagen, genau.
Alles, was wir hier gesagt haben, kann auch erfunden sein.
Ja, stimmt.
Hat sich mittlerweile zu einem völlig aufrichtigen Offenbarungseid
hier entwickelt. Das liegt natürlich ein bisschen an der Entwicklung der Weltgeschichte, oder? Dass man irgendwie doch immer wieder versucht, ein bisschen eine Wahrheit, unsere subjektive Wahrheit ist ja auch eine subjektive Wahrheit, hineinzubringen.
Ich finde auch. Die Zeiten sind so finster, dass Zynismus und so gerade nicht sexy ist und unangebracht ist.
Wobei trotzdem sind wir keine Wissenschaftler und schon gar nicht Journalisten oder umgekehrt, wir sind keine Journalisten und schon gar nicht Wissenschaftler. Deswegen erlauben wir uns natürlich auch Fehler.
So ist es. Bleiben Sie uns treu.
Bitte, tun Sie das.
Mit unserem fehlerhaften Verhalten.
Hinterlassen Sie Sternchen, empfehlen Sie uns weiter, weil du das immer so schön sagst.
Sagst du sehr schön, ja.
Ja.
Genau.
Und noch irgendwas sollen wir machen.
Die Termine sind wichtig, ja, die Glocke drückt.
Die Glocke
drückt. Dass wir wirklich abonnieren.
Das kostet auch nichts.
Es kostet nichts. Wir haben wieder gechartet, wenn man das so sagt.
Ja.
Das sagt man, glaube ich, nicht.
Weiß ich auch nicht. Ich bin der Letzte, der das weiß, ob man das so sagt.
Seit wir wöchentlich sind wir dankenswerterweise wieder in den Charts gewesen.
Bei mir darfst du alles sagen, auch falsch.
Danke dir, du bei mir auch.
Ja. Also davon leben wir ja.
Richtig.
Ja, wie schrecklich wäre eine Welt, wenn wir nichts mehr falsch machen dürften.
Steigt's in keinen Schneehaufen.